fühlen uns nicht besonders nervös.
Nee, nein,
aufgeregt
nein,
nicht.
Nein. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Ja. Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
So, auf geht's in Episode 112 von Podcast Digital. Zum dritten Mal darf ich OMR-Gründer Philipp Westermeier begrüßen. Und ich muss zugeben, das Intro vor dem Intro ist ein bisschen geflunkert, denn wenn er mir die Gelegenheit gibt, ihn in Hamburg in seinem Office, in seinem Studio zu begrüßen und zu besuchen, dann löst das durchaus große Vorfreude, aber ehrlicherweise auch nach 112 Folgen und beim dritten Gespräch mit ihm eine gewisse Nervosität aus oder zumindest mal Anspannung, was, denke ich mal, ganz normal und auch gut ist und dem Gespräch im Zweifel gut tut, weil es der nötigen Ernsthaftigkeit förderlich ist. Ja, wir haben uns unterhalten über das OMR-Festival, das in 3 Wochen beziehungsweise beim Zeitpunkt der Aufnahme in 3 Wochen, jetzt in knapp 2 Wochen stattfindet, 5. und 6. Mai in Hamburg. Wir haben uns unterhalten über den OMR-Podcast, über die Gästeauswahl, über seinen Umgang mit Kritik an Gästen und wie er sich dazu positioniert. Wir haben uns über die Zahlen rund um die OMR-Gruppe unterhalten und über seine Ideen und Pläne zur weiteren Entwicklung. Aber auch ein bisschen zurückgeschaut, was eigentlich in den letzten 15 Jahren OMR passiert ist. Und ganz zum Schluss hat Philipp mir verraten, wer denn wohl die berühmteste Person in seinem Smartphone ist, die auch rangeht, wenn er sie anruft. Also, ich glaube, einiges drin, einiges besprochen in der verfügbaren Zeit. Hier nochmal herzlichen Dank, lieber Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, 3 Wochen vor eurem großen Festival mit mir zu sprechen. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß bei dieser Episode und hoffe, da ist einiges drin. Viel Spaß. Fühlst du dich wohl auf deinem Platz?
Absolut.
Auf dem du sitzt?
Ja,
ich habe gehört, du sitzt sonst hier.
Ja, das stimmt. Da kenne ich mich besser aus.
Okay, Podcast Digital, Episode 112. Lieber Philipp, herzlich willkommen in deinem Podcast-Studio, aber in meiner Show.
Ja, Julian, hi.
Und ich freue mich, dass du zum dritten Mal zu Gast bist und somit einer von wenigen Stammgästen spätestens bist.
Ja, immer wieder zum Festival. Ne?
So ungefähr, ne? Alle 4 Jahre, immer wieder zu einer WM, würde ich sagen.
Oder so.
2018, oder 22, so. 26. Ja.
Ich weiß, das erste Mal, als wir uns trafen, war das auf dem Parkplatz in Essen-Bredeney.
Ja, ja, du nimmst was vorweg. Aber absolut richtig, Freitagabend 20 Uhr. Fortuna Bredeney heißt, glaube ich, der Club, der da spielt. Das war nämlich so ein Sportparkplatz. Ja. Und, ich
Bredeneyer weiß, Kreuz, davon essen das.
Bredeneyer ist. Kreuz, genau, genau. Und ich habe die Aufnahme, das ist eine von denen, die ich noch sehr gut in Erinnerung habe. Ich komme dazu auch gleich nochmal kurz. Wir starten aber erstmal mit dem Thema, was dich wahrscheinlich gerade sowieso den ganzen Tag sehr beschäftigt. OMR Festival. Mhm. Heute in 20 Tagen, glaube ich, ist es. Wie geht's dir gerade? 800 Speakerinnen oder mehr, 1000 Ausstellerinnen und Aussteller, 70.000 Gäste so roundabout. Alles unter Kontrolle? Festivalstress? Wie sieht's aus?
Ja, also dadurch, dass wir jetzt schon echt ein bisschen Erfahrung haben, auch ein großes Team haben, bin ich da eigentlich recht entspannt. Aber klar, es gibt viel zu tun. Es kommen viele Sachen hoch. Jedes Festival ist ein bisschen anders. 800 Speaker sind ja auch immer andere, nicht die gleichen. Auch die Gäste sind nicht immer die gleichen, die Partner sind nicht immer die gleichen. Das heißt, man hat schon auch dann individuell Sachen zu klären. Mhm. Aber bislang, ja, die meisten Sachen laufen. Es gibt ein paar Sachen, die haben wir ja auch nicht richtig in der Hand. Na, jetzt sind ja gerade, während wir sprechen, hier Flugstreiks in Deutschland. Ich hoffe, dass die bis dahin dann vorbei sind. Aber ja, wir versuchen auch an alles zu denken.
Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe vorhin gehört, ihr habt hier fast 400 Leute inzwischen.
Ja, bei verschiedenen
Arbeiten in verschiedenen Bereichen. Ne?
Ja,
ja, ja, ja. Und dann nochmal irgendwie, was war das, fast 2000 Helferinnen und Helfer an den Festivaltagen.
So genau.
Grob.
Genau.
Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Jahr Vorbereitung steckt ihr da ja mal mindestens rein.
Ja,
Und dann sind es 2 Tage. Worauf freust du dich jetzt dieses Jahr besonders?
Also ich sage ganz gerne, es ist wirklich für mich immer das Schönste ist übertrieben, aber wirklich sehr, sehr entspannt und gut, wenn das alles vorbei ist und gut gelaufen ist, muss man wirklich sagen. Das ist so komisch, das klingt, weil natürlich, wenn ich jetzt Besucher wäre, würde ich mich auf die Tage freuen. Da gibt es halt geile Talks, da treffe ich Leute, da sind Veranstaltungen rechts und links, da läuft man durch die Hallen und erlebt Sachen. Aber in der Rolle bin ich ja nicht. Ja. Ich bin ja in der Rolle desjenigen, der irgendwie versucht, das alles da zusammenzuhalten und hofft, dass es für alle bestmöglich läuft und daran ja jede Sekunde quasi arbeitet. Deswegen ist es dann eigentlich schon immer ganz schön, wenn man erlebt, okay, es hat geklappt oder die Leute sind happy und reisen ab oder haben ein gutes Gefühl. Ja. Und das ist dann meistens so irgendwann am letzten Abend oder am Tag danach oder so.
Wie muss ich mir denn so jetzt gerade die Wochen und Tage davor vorstellen, so ganz konkret? Also wie viele Stunden arbeitest du gerade am Tag? Ich meine, es werden ja 1000 interne und externe Menschen was von dir wollen. Machst du wahrscheinlich auch 1000 Gedanken. Hast du natürlich gute Leute im Team, die auch Werfel übernehmen, aber ich folge dir so ein bisschen auf Insta und gucke mal so, was treibt er gerade. Und viel unterwegs sehe ich. Aber
unterwegs auch. Ist natürlich Instagram ein bisschen auch dann einfacher, dass du klar eine bessere Story. Aber ich bin eigentlich jetzt überwiegend hier, so gut es geht. Und ja, komme hier morgens rein und gehe abends raus. Also es ist wirklich von morgens bis abends ist irgendwas mit der Veranstaltung oder mit den restlichen Businesses. Auch positive Sachen. Jetzt haben wir gerade den Flächenausverkauf gefeiert mit dem Sales-Team. Da hatten wir gerade mal einen ganz schönen Moment, weil durch deren Arbeit quasi auch darin besteht, unsere Flächen zu verkaufen.
Gibt es dann so eine Glocke?
Eine Glocke gibt es, aber es gab jetzt auch gerade so einen kleinen Umtrunk, weil wir jetzt sozusagen sagen, wir können jetzt auch keine Flächen mehr verkaufen. Das ist schon jetzt so 2-3 Wochen vorher echt eine super Leistung und tolle Entwicklung.
Herzlichen Glückwunsch.
Und cool. Also es gibt so von bis. Häufig ist es aber so, dass natürlich ich jetzt hier gar nicht mit so vielen Terminen reinlaufe, sondern ich einfach reinlaufe und gucke, wo ist irgendwas unklar, wo gibt es Probleme und dann kläre ich die oder versuche sie zu klären. Also man weiß auch gar nicht, von wo kommt es dann, aber dann hat irgendwer hat immer was. Ja.
Okay. Bei diesem Interview vor 8 Jahren in Bredene auf dem Parkplatz, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, weil mir eine Formulierung total im Kopf geblieben ist, bei der ich schon in dem Moment dachte, boah, die war jetzt aber doof, aber ich habe die nicht rausgeschnitten. Also von mir, nicht von dir.
Ja, ich sagen kann.
Ich hab nämlich damals gesagt, habe ich mir nochmal angehört, du wirkst sehr zufrieden mit dir auf mich. Und da hast du auch sofort gelacht. Und was ich damit eigentlich meinte, war natürlich, du wirkst so sehr gelassen, ruhig und irgendwie entspannt in jeder Situation, wo ich dich mal so beobachten kann über einen Bildschirm oder auf einer Bühne oder sowas oder jetzt auch im Gespräch. Und gleichzeitig trägst du ja wahnsinnig viel Verantwortung für euer Team hier, für diese Veranstaltung irgendwo mit deinem Team gemeinsam. Hast auch ein Privatleben noch drumherum und so. Und bist du so entspannt, wie du jetzt wirkst? Oder gibt's also?
Immerhin ist ja jetzt ein gutes Sample. Ne? Damals und jetzt 8 Jahre später, hoffentlich wirklich nicht so sehr anders als wie damals.
Nee,
und ja, also ich sage immer sehr schwer, das jetzt über sich selbst zu sagen, aber ich bin, glaube ich, jetzt kein sehr, weder ein sehr aufbrausender, noch ein sehr emotional sozusagen im Sinne von Ups and Downs, sondern ich bin eigentlich relativ so stabil. Und das
gibt es Dinge, die dich richtig wütend machen können?
Ja, sicherlich. Aber ich meine, ich habe auch verstanden, dass das natürlich jetzt Profi-Job nicht so selten sinnvoll ist. Ja, und
absolut.
Also ich aber ich finde es mir schon vollkommen klar, es ist jetzt wirklich viel Verantwortung, weil sehr viele Leute sich auf uns verlassen, als Besucher ihre Reise planen, Geld ausgeben, als Aussteller bei uns häufig noch mehr Geld ausgeben, Sachen machen und einfach sehr, sehr viele Leute sich von uns was erwarten. Aber ich bin eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren immer schon damit ganz gut gefahren. Ich versuche mir alles rauszuhauen und meistens hat es dann irgendwie geklappt,
Ja, ist ja auch schon eine Wahnsinnsreise. Also ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, wann das losging. 2011 war ja euer erstes. Das hieß damals auch zumindest laut YouTube-Video, was ich gefunden habe, auch schon OMR Festival. 11.02.2011. Da habt ihr oder die Media School Hamburg, heißen die richtig so?
Haben wir damals gemeinsam gemacht.
Media School. Genau, da steht im Beschreibungstext vom YouTube-Video steht, das war Rock'n'Roll. Insgesamt 26 Referenten präsentierten ihr Wissen im Online-Marketing. 150 interessierte Teilnehmer verfolgten einen kurzweiligen und spannenden Seminartag. Das habt ihr jetzt auf die Teilnehmer geschaut, mal so mit Faktor 500 skaliert seitdem in 15 Jahren. Wenn du jetzt mal über die 15 Jahre so versuchst nachzudenken, was macht das so mit dir und was denkst du darüber?
Ach, über die Reise? Ich bin irgendwo stolz, ich bin auch dankbar und vor allen Dingen glücklich, diese Reise gehabt zu haben. Da stecken ja auch dann einfach ganz viel Lebenszeit drin und ich habe mit ganz vielen Leuten, Kolleginnen, Kollegen, Freunden, Partnern einfach in der Zeit echt coole Erlebnisse gehabt. Man darf nicht vergessen, wirklich Arbeitszeit ist halt Lebenszeit und da habe ich einfach sehr, sehr schöne Sachen erlebt und natürlich mich auch weiterentwickelt auf verschiedensten Ebenen. Und hätte mir damals jemand gesagt, Mensch, so werden die nächsten 15 Jahre sich entwickeln, hätte ich das wahrscheinlich sofort genommen. Und das jetzt so zu realisieren, ja, ist man natürlich froh auch, dass es so gekommen ist und ja, auch dankbar und nimmt das auch, weil ich nehme es zumindest nicht für selbstverständlich. Da ist eine Menge auch immer Glück dabei, Arbeit natürlich, richtige Entscheidungen, glückliche Entscheidungen. Was soll man daraus ableiten?
Gab es so Meilensteine oder sowas, wo du sagst,
auf jeden Fall.
Da wurden jetzt irgendwie wo zum nächsten Level freigeschaltet oder sowas?
Häufiger. Also als wir zum ersten Mal auch entschieden haben, wir machen eine Messe, nicht nur eine Konferenz.
Welches Jahr war das? Weißt du das noch?
So 16 müsste das gewesen sein, 15, 16. Als wir entschieden haben, wir wechseln in die Messehallen, das war nochmal später. Vorher war die Messe im St. Pauli-Stadion, da im VIP-Bereich und so. Ah, okay. Und dann halt sozusagen getraut haben, eine Messehalle anzumieten. Dann war natürlich die Corona-Zeit ein großer Einschnitt. Aber es war auch sozusagen immer verschiedene neue Kollegen, die hier wahnsinnig neue Sachen freigeschaltet haben, wie du gesagt hast. Also erst kam der Jasper Ramm, mein Kollege, dazu, der hat was Neues freigeschaltet. Dann Isa, Philipp, dann kam Moritz Schubert dazu auf der Sales-Seite, der nochmal ein neues Sales-Niveau freigeschaltet hat. Also auch, es gibt verschiedene.
Auch Experten ins Team zu holen.
Genau. Oder Andy Barth, der bei uns auf der Produktionsseite uns eine ganz neue Professionalität in der Produktion der Veranstaltung gegeben hat. Den haben wir damals von Wacken geholt. Auch schon bestimmt 8, 9 Jahre her. So gab es über so Personen gebunden, neue Sprünge. Dann gab es natürlich auch für mich nochmal die ganze parallele Entstehung des Podcast-Geschäfts. Ne? Und dann auch mein eigener Podcast, der dann auch nochmal zu neuen Begegnungen geführt hat, ganz unabhängig vom Festival, auch Freundschaften, neue Reichweite, irgendwie in einer neuen Rolle als jemand, der jetzt, sozusagen, jetzt bin ich Mitte 40 und bin YouTuber. Ne? Das war damals, war ich, als es mit dem Event losging, war ich Veranstalter, bin ich immer noch. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nochmal so jetzt wirklich YouTuber werde, also und wie LinkedIn man damals sagte. Ja, genau, LinkedIn-Influencer. Bin ich jetzt irgendwie auch geworden oder aktuell ist das mein Job. Dazwischen war ich mal bei Clubhouse aktiv. Es hat ja, ist echt vieles passiert.
Das war eine kurze Zeit.
das Podcasting ist sicherlich nochmal für mich persönlich eine große neue Ebene gewesen. Die verschiedenen Menschen, die Entwicklung des Festivals als solche. Da ist natürlich viel passiert, aber es sind auch einfach geile Momente. Jetzt gar nicht so sehr im Sinne von große Sprünge, aber coole Reisen. Ich war zuletzt am Kummer See da bei Peter Haaf zu Besuch. Einfach Reisen. Ich war jetzt irgendwie kürzlich mal wieder mit Kollegen in Kalifornien und zum ersten Mal in meinem Leben in Seattle bei Microsoft. Allein dieses Jahr jetzt so, ne, was man so in den letzten Wochen so an Reisen weggemacht hat. Ja. Da ist echt viel entstanden und viele Momente, wo ich einfach denke, ich bin froh und dankbar, dass ich so ein Leben haben kann, wo sowas alles hängen bleibt und wo ich sowas erlebt habe. Weil man ärgert sich ja vielleicht, wenn man jetzt 20 Jahre lang ein Leben, und es war vielleicht nicht so spannend. Ich habe das Glück gehabt, dass es recht spannend war und jetzt im Moment ist es sogar so, ja, komm mal, also wir haben tolle Partner jetzt auch bis hin zu Sachen wie Porsche. Ne? Ich darf jetzt selber
noch gesehen,
Porsche fahren.
Die Story habe ich gesehen, ja.
Und ja, sitzt da jetzt sozusagen in einem Porsche. War mir damals, als es alles losging, auch nicht klar und schon gar nicht, dass ich den dann zur Verfügung gestellt bekomme. Also das ist, und jetzt da hier am 911 durch die Gegend Browser.
Ja. Ja, also krass, ich finde es auch immer beeindruckend, wenn Menschen wie du jetzt als Unternehmer diese ganzen Phasen auch schaffen. Also von ganz klein, hands-on, Idee und wir machen es selber und dann auch diese Skalierung, da steckt ja auch viel Struktur hinter und auch viel Strukturphasen in so einem Unternehmen mit so vielen Personen dann, die hier arbeiten. Gibt ja gar nicht so viele, die auch so viele Phasen skaliert haben. Und das kann man ja nochmal viel größer spinnen, wenn man es im ganz, ganz großen Stil anschaut. fallen mir immer schnell irgendwie so Mark Zuckerberg ein, der so alle Phasen bis zum richtigen Konzern natürlich geschafft hat. Nochmal anderes Scale, klar, Zalando und sowas. Aber finde ich immer sehr beeindruckend, das zu sehen.
Also da bin ich auch sicherlich auf einem anderen Niveau, ne? Also ich meine, jetzt Zuckerberg, müssen wir nicht drüber reden, aber auch Zalando und so ist nicht alles nochmal deutlich, deutlich größere Sachen mit Börse und so. Aber so für mein Bootstrap-Leben bin ich ganz zufrieden. Ich bin da sicherlich so eher in der Kategorie der Bootstrap-Unternehmer. Und da ist dann wirklich so, man macht es alleine und zieht es immer weiter alleine durch. Und das ist jetzt schon anders geworden als früher. Aber auch da einfach irgendwie, ich habe mich da jetzt ja nicht groß weiterbilden können. Das ist ja Learning by Doing und irgendwie glücklicherweise klappt es so. Ne? Mhm.
Was waren in der Zeit so die schwierigsten Themen oder die größten Fuck-ups? Also Corona wahrscheinlich, sicherlich ein Rieseneinschnitt.
Ja.
Aber auch so konkrete Sachen, wo du sagst, so Anekdoten, über die man heute lachen kann, die da aber echt schwierig waren.
Ja gut, es gibt ja immer so ein paar Lieblingsanekdoten. Ne? Früher haben wir ein Festival gehabt, wo wir dann unsere Technik nicht im Griff hatten oder die Funksignale ausgefallen sind. Man konnte bei uns nicht mehr cashless Payment machen und auch sich nirgendwo mehr einchecken und so. Da mussten wir sozusagen das Essen verschenken und den Eintritt quasi konnten wir nicht mehr kontrollieren, weil alle Systeme ausgefallen waren. Dann haben wir damals, es war Gott sei Dank noch in einer etwas früheren Phase, ja, alle reingelassen, die dann anstanden in der Annahme, sie haben schon ein Ticket, aber mussten dann da nachts Essen nachordern aus Bremerhaven, aus dem Hafen wirklich, weil so viel gegessen wurde, viel mehr als wir natürlich geplant hatten zu verkaufen. So, aber klar, das Größte war Corona, da hatten wir zwischenzeitlich hier 3000 Leute auf der Payroll, die hier mit mir gemeinsam und meinen Kollegen gemeinsam das Impfzentrum gemacht haben in Hamburg, das war so ein großes Impfprojekt. Das war groß, aber auch für andere, wir haben bei Podstars zwischenzeitlich diese riesige Podcast-Welle erwischt.
Ja.
Und dann ist es echt immer schwer, so eine Welle genau auch abzuschätzen, wie groß wird die jetzt, und haben uns da dann das einfach zu groß eingeschätzt, waren zwischenzeitlich bei in dem Team und im Podcast 80, 90 Leute.
Oh, wow.
Und heute sind wir da wieder nur 40. Das heißt, wir mussten über die Jahre dann auch wieder abbauen, reduzieren. Ja, ist das jetzt ein Fuck-up? Es ist sehr schwer, so neue Trends genau zu timen und genau zu wissen, wie viele Leute brauche ich jetzt, wie groß wird das werden, wann wird es wieder weniger werden und so. Und da hat es uns dann auch schon auch ein bisschen erwischt, dass wir da ein bisschen zu mutig rangegangen sind. Ja.
Na, ich glaube,
ließ sich alles regeln, aber
ja, war es ja ein Erfolg, aber man sieht halt auch, dass der nicht nur durch einfache Entscheidungen zustande
kommt. Ja, absolut, ne? Absolut. Also es war sicherlich eine schwierige Sache.
Ja. Du sprichst ja den Podcast auch schon an. Ihr seid jetzt kurz vor Folge 900.
Mhm.
10 Jahre habt ihr letztes Jahr gefeiert. War ja auch der Anlass, dich nochmal einzuladen, hier nochmal ein bisschen deine Geschichte zu erzählen und ein bisschen mit mir zu plaudern. Ich habe hier, hast du vorhin gehört, so jetzt knapp 100 Folgen und ihr habt die letzten 2 Jahre Pause gemacht, weil irgendwie für mich war das ja mein Hobby und irgendwann hatte ich auch gar keinen Bock mehr so richtig. Dann hat sich irgendwann nach Pflicht angefühlt. Mhm. Wie siehst du das durch, die Motivation zu halten und Vollgas zu geben auf dem Format so lange?
Ja, das ist natürlich auch dann irgendwie mein Job geworden. Mhm. Es fing auch als Hobby an oder als Projekt, als Idee. Und dann auch da das Glück, ganz früh in der Podcast-Welle dabei gewesen zu sein, als es noch ein komplett grüne Wiese war. So haben wir da eine sehr, sehr gute Marktposition. Das heißt, über diese Marktposition, dann auch damals die Wachstumsphase, die dann kam, ist das zu einem Profiprojekt geworden. Hier arbeiten jetzt wahrscheinlich am OMR-Podcast alleine 5, 6 Leute mit.
Mhm.
Und das ist einfach ein Team, das die auch trägt, das sich gegenseitig pusht, das natürlich auch einen gewissen Erfolg hat, von angefangen mit Folgen, die hatten wahrscheinlich 1.000, 2.000 Hörer und jetzt zu sehen, dass wir mittlerweile Folgen haben mit 200, 300.000 Hörern. Ne?
Mhm.
Auch die Wahrnehmung dessen, was man halt bewegen kann. Wir haben teilweise jetzt Folgen, die bewegen die Kapitalmärkte. Ne? Also wenn wir Gäste haben von irgendwelchen Microcaps, also börsennotierten Firmen, die nicht ganz so viel Gesamtwert haben, vielleicht nur so 60, 70, 80, 100 Millionen. Und der CEO ist dann im Podcast zu Gast. Und wenn wir die Folge dann launchen, dann kaufen nicht selten die Leute die Aktie. Mhm. Und dann wir haben schon da Firmen verdoppelt in ihrem Börsenwert. Ja? Mhm. Also auf diesem Niveau wohlgemerkt.
Ja, den Kleinen erreichen dich ja wahrscheinlich auch 20, 30, 50 Intro-Anfragen oder so nach jeder Folge.
Ja, genau. Es entstehen viele Sachen. Aktuell sind wir überlegen, ob wir nämlich eine Reise nach Kigali, nach Ruanda planen.
Aha.
Ich hatte nämlich vor einigen Monaten jemanden zu Gast, einen Deutschen, der da so ein kleines ja, Unternehmerökosystem baut, also klein ist untertrieben, also mittlerweile ein Riesending da in Ruanda. Mhm. Ein deutscher Typ, so, der ist da vor ein paar Jahren rüber und ist da jetzt sehr erfolgreich. Eine gute Geschichte. Und danach haben mich dann Leute angeschrieben und sagst, Mensch, irgendwie, du hast ja gemeint im Podcast, du wolltest den mal besuchen. Wenn das machst, würde ich gerne mitkommen oder wenn es eine Reise gibt. Mhm. Sondern auf einmal hatte ich 7, 8 diese Anfragen und dann sprach ich vor kurzem mit dem Simon, so heißt der immer wieder. Mhm. Und er sagte mir, ey, nach dem Podcast haben mich ganz viele Leute gefragt, ob sie mich besuchen kommen können. Und dann so überlege ich jetzt wirklich da so eine Ruanda-Reise zu organisieren.
Ja.
Also es gibt...
Weltliche Reiseveranstalter.
Ja, es gibt verschiedenste...
Internationale Jungen scheint sowieso schon irgendwie ein Thema zu sein, oder? Also ich habe mich in Amsterdam mal wahrgenommen.
Genau.
Und London. So ein One Club oder so hier und da und solche
Sachen. Genau. Also Ruanda, ehrlicherweise, ist jetzt nicht auf unserer Roadmap. Aber wir haben es jetzt, das schon mal ein bisschen vor Corona probiert und haben uns jetzt gesagt, hey, wir wollen auch nach Corona jetzt nochmal neu ansetzen, zu internationalisieren. Das heißt aber für uns, wir bringen die Leute nach Hamburg. Nicht so sehr, wir bauen jetzt neue Events in irgendwelchen anderen Ländern, sondern wir bauen uns Communities auf, in Amsterdam, in London zum Beispiel. Und dann kommen die zu uns, bringen mehr Leute mit. Und wenn wir dann irgendwann 2.000-3.000 Leute aus Amsterdam in der Datenbank haben, dann trauen wir uns vielleicht mal dann in 2, 3 Jahren hin und sagen, okay, jetzt machen wir ein Event.
Also ist das eher so ein Hebel, auch aus den 70.000 dann mal die 120.000 Gäste in Hamburg zu machen? Oder?
Ja, wir müssen ja auch immer sozusagen darauf achten, dass wir die Zielgruppe immer besser qualifizieren.
Mhm.
Vielleicht auch in der Tat ein bisschen weiter zu wachsen auf der Besucherseite in Hamburg.
Mhm.
Und wenn wir dann bei, also 120.000 wäre schon nochmal ein Riesensprung, das ist so einfach
das
nicht möglich.
Die
brauchst die Hotelbetten und so. Mhm. Aber so aus den 70.000, 80.000, das ginge vielleicht noch. Und wieder ein paar fallen vielleicht mal weg. Wenn man den Preis ein bisschen entwickeln möchte, braucht man auch immer neue Zielgruppen, die bereit sind.
Da seid ihr sehr stabil, oder? So,
ja.
So insgesamt auf den Ticketpreisen?
Relativ stabil, um die 500, 600 Euro so.
Ja.
Aber ja, wir ziehen das jedes Jahr irgendwie 10, 15, 20 Euro an und auch in, wir alle wissen nicht, wie die Konjunktur sich entwickelt, aber das sieht jetzt nicht so super überragend aus gerade. Und deswegen, glaube ich, tun wir uns einen Gefallen, wenn wir weiter wachsen wollen, auch preislich ein bisschen wachsen wollen, darauf zu achten, dass wir immer die zahlungskräftige Audience haben. Und da gibt es 100%ig Leute, für die wir Wert stiften können in Amsterdam und London.
Ja,
und
absolut.
Die dazu zu holen, das macht einfach Sinn. Ja.
Absolut. Ich habe mich gefragt, im Kontext Podcast, ich habe zuletzt die Folge mit Robert Dahl gehört, Karls Erlebnisdorf,
Dörfer.
Wahnsinn-Story, davon hast du total viele im Podcast, von solchen Stories. Es gibt aber auch ein paar, die kritisch gesehen werden. Ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut und die fallen einem dann ja auch auf in den Spotify-Kommentaren.
Mhm.
So Sebastian Kurz, Christian Angermeier und sowas.
Mhm.
Guckst du dir das an? Macht das was mit dir? Was denkst du darüber? Auch wenn das Feedback dann vielleicht darin ist, warum gibt ihr gewissen Personen Plattformen mit gewissen Meinungen und warum fragt ihr vielleicht nicht kritischer nach oder so? Also wie guckst du da so auf das ganze Thema?
Also
bisschen den Sprung jetzt, aber...
Ja, nee, das ist ja in Ordnung. Ich meine, ich ahne ja häufig schon, ich weiß ja auch, wie die Leute so gesehen werden. Dennoch finde ich, wir machen keine extremen Positionen, wir versuchen uns aus Politik fernzuhalten, sind eine neutrale Plattform, wollen das so gut es geht sein. Und wenn dann jemand wie der Sebastian Kurz, der jetzt gar nicht mehr in der Politik tätig ist, wenn der jetzt irgendwie ein sehr spannendes Digitalunternehmen gebaut hat im Milliardenbereich, also Cyber Security, der einfach viel erzählen kann, der bei Peter Thiel gearbeitet hat und so, dann finde ich, das ist unser Job, das ist interessant, das passt. Aber na klar, gibt es halt Leute, denen das nicht gefällt. Mit dem Argument, wir geben jetzt eine Plattform, da kann man ja sagen, als wenn der jetzt uns bräuchte. Ich finde das auch fair, dass man das...
Es kommt ja schon eine Verantwortung mit bei...
Ja, wir haben jetzt auch nicht über politische Sachen gesprochen oder
über
Wahlempfehlungen, sondern wir haben über Business gesprochen und er hat seine Erfahrung ein bisschen geteilt.
Ja.
Und dann bin ich der Meinung, ist das in Ordnung, dann kann man das auch verantworten, dass der zu Gast ist. Das ist...
Wie entscheidest du denn, ob jemand in den...
Also ich entscheide nicht alleine, wir diskutieren das im Team.
Ja, Redaktion quasi.
Und genau, Redaktion.
Mhm.
Es gibt ein, zwei Leute, die da im Hintergrund auch klare Meinungen haben. Und bei Christian Angermeier ist es halt auch so, der ist jetzt da mit der Familie Trump sehr eng. Hat auch erzählt, woher das kommt, wie und was.
Habe ich gehört.
Ist irgendwie, aber unternehmerisch extrem umtriebig. Ist ein deutscher Typ. Hören wir mal rein. Also ich finde, das muss im gewissen Rahmen okay sein. Und ich will mich jetzt keinem Lager zugehörig, sondern ich versuche das zu machen, was das abzubilden, was passiert.
Und immer den Business-Kontext hervorzuheben.
Genau, ohne politische Wertung, ohne politische Position beziehen. Und das ist bei den beiden jetzt, finde ich, in Ordnung. Es gibt ja auch andere, die zum Beispiel jetzt vielleicht politisch gesehen eher im anderen Spektrum so anzusiedeln wären, die kommen ja auch rein. Also ich bin da überhaupt gar nicht ein Scott Galloway, der mittlerweile ja auch eher Aktivist ist gegen Trump zum Beispiel. Der ist bei uns regelmäßig zu Gast am Festival, der war auch schon zigmal im Podcast.
Dieses Jahr auch, oder?
Genau, dieses Jahr auch im Festival.
Ja.
Also das muss halt irgendwie
ausbalanciert
sein. Genau, genau. Mal so, mal so. Oder häufig auch ohne jede politische Farbe. Aber ich ein bisschen, also im Rahmen des Nicht-Extremen habe ich jetzt keine Angst, mich zu bewegen.
Okay. Ja. Danke. auch dazu mal was zu sagen, weil es ja irgendwie manchmal auftaucht und ich mich das so gefragt habe.
Aber wir sind keine Plattform, wo jetzt ständig über Politik oder was in Deutschland schlecht läuft oder.
Nee, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der bei euch regelmäßig reinhört.
Irgendwelche Verschwörungstheorien oder sowas, das ist ja gar nicht mein Thema. Also wir sind eine Wirtschaftsplattform und es ergibt sich halt so, dass dann Angermeier natürlich auch wirtschaftlich relevante Themen hat. Aber so alles andere ist, das ist der Grund, warum der da ist.
Ja, okay. Wir machen nochmal einen Themensprung ins Zahlenwerk. Manager-Magazin 2024.
Oh ja.
Gründer Philipp Westermeier hat mit seiner Marketingbude eine Gelddruckmaschine erschaffen.
Ah, ja.
Manager-Magazin ist immer ein bisschen drüber manchmal. Ja. Aber du bohrst ja gerne nach Zahlen. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit heute, deswegen habe ich mal ein bisschen für mich vorbereitet und versuche das jetzt gar nicht so rauszuquetschen.
Ja.
Aber ich bin so irgendwie gekommen auf im OMR-Gruppenumsatz so 60 bis 70 Millionen Euro. 70% Festivalumsatz über den Daumen, 20% Podcasts.
Dann die anderen
Themen.
Der Gesamtumsatz ist ungefähr richtig. Aber Festival ist zu viel und die anderen Themen sind ein bisschen größer.
Okay. Auf jeden Fall ja profitabel, ich weiß nicht, so 10-20% oder mehr oder weniger?
Ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren bei Reviews zum Beispiel sehr stark den Aufbau finanziert, also da war das nicht profitabel. Haben wir dann aus anderen Bereichen querfinanziert, haben verschiedene Sachen zugekauft. Also ich kenne die genaue Marge,
aber alles so ungefähr.
Ja. Also es bleibt schon was hängen, sonst ging es ja gar nicht zu bootstrappen und zu wachsen.
Ja.
Aber es ist jetzt sicherlich keine 20% Rendite, das wäre schön.
Und bei dir sind so 2/3 der Company bootstrapped? Oder?
Alles.
100%?
Bootstrapped, oder wie meinst du?
Nee, ich meine die Anteilsverteilung. Hast du so 2/3 ungefähr noch, oder?
Ein bisschen mehr. Das sind ja meine Co-Gründer, Christian und Tobias, die von Anfang an mit dabei waren.
Ja.
Aber es wurde nie Geld investiert. Also die haben damals mit gegründet und haben den Rücken freigehalten. Wir hatten damals ja eine andere Firma, die wir verkauft haben. Und dann haben die das noch relativ lange bei Zalando weitergemacht. Da haben wir alle davon profitiert, über den Verkauf. Und so sind die dann bei OMR seit den frühen Tagen immer mit dabei. Das ist sehr freundschaftlich bis heute.
Wie sind denn wo siehst du denn die Hebel, um aus 60, 70, 100 zu machen? In welchem Geschäftsfeld oder in welchem Thema?
Also ich glaube, alle Geschäftsfelder in sich wachsen. Und man kann sicherlich bei Reviews auch 20 Millionen Umsatz machen. Man kann bei Education wahrscheinlich 20 Millionen Umsatz machen. Man wird sehen, dass der Podcast-Bereich, je nachdem, das ist ein bisschen die Frage der Formate, die wir haben, welche wir dann wie vermarkten und so. Aber da wird es auch Formate geben, wo das einzelne Format 3, 4, 5 Millionen Umsatz macht, wenn du davon dann 4, 5 hast. So, und das Festival wächst jedes Jahr auch irgendwie 5% mal mindestens, ein bisschen mehr vielleicht. Also insofern muss man jetzt gar nicht so das eine neue ganz große Ding haben. Wir werden auch in nächster Zeit sicherlich immer wieder was versuchen, was Neues auszuprobieren aber eigentlich glaube ich, es dauert eine Weile, ne? 100 Millionen habe ich jetzt, zwingt mich auch keiner das zu machen, aber wir werden das vielleicht irgendwann erreichen, einfach aus den bestehenden Geschäften.
Ihr habt doch mal seit Co-Betreuer von Telemichel. Fernsehturm in Hamburg.
Genau, ja, stimmt. Der Fernsehturm in Hamburg, den haben wir gepachtet seit ein paar Jahren jetzt schon. Der war 20 Jahre lang geschlossen oder ist immer noch geschlossen. Und wir haben gemeinsam die Hoffnung, dass er in den nächsten Jahren wieder öffnet. Und
2031 habe ich zuletzt irgendwie gelesen, ist so auf der.
Ja, also sowas. Es gibt da verschiedene. Es gab schon über die letzten Jahre immer wieder verschiedene Zeitangaben. Also 2031 fände ich jetzt sehr spät. Aber am Ende, nach all den Jahren, bin ich jetzt auch froh, wenn er überhaupt aufmacht. Wenn du mir jetzt sagst, der macht 31 auf, würde ich es nehmen. Aber vielleicht gibt es sogar ein Szenario, wo es früher geht. Ich habe es nicht selber in der Hand, aber in der Tat.
Vielleicht steigt Essen ja vorher noch auf und GTA 6 kommt raus. aufmacht. Mal gucken.
Essen steigt auf jeden Fall vorher auf. Also hoffe ich das sehr.
Das würde mir auch sehr gut gefallen. Okay, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, was ist dann auf Autosuggest das Erste, was kommt? Was denkst du?
Podcast.
Nee.
Vermögen.
Ja, genau.
Ja, ist ja bei den meisten Menschen
ja,
mehr.
Ja, ja. Wie legst du dein Geld so an? Also was sind so deine Lieblings?
Ich bin da kein gutes Beispiel.
Macht ihr noch Startups, in Startup-Investments?
Aber alle, ich meine, mein ganzes Vermögen, wenn man so möchte, ist ja die Firma. Ich habe ja gerade erzählt, die ist Bootstrap, die gehört uns. Da stecke ich sehr viel Geld rein, habe da neue Geschäftsbereiche aufgebaut, also in die Firma investiert. Das ist es eigentlich im Wesentlichen. Wir haben jetzt auch mal mit der Firma...
Also lasst ihr viel, das meiste auch zum Investieren in der Company liegen?
Aus eigentlich dem, alles, aus den Margen. Ja, genau. Weil man vielleicht ergibt sich mal die Chance, eines Tages mal was zuzukaufen oder so. Wir haben auch über die Jahre, wenn es sich angeboten hat, einen kleineren Rahmen, was wirklich da jetzt mal so ein, zwei Investments gemacht in jetzt ganz fremde Sachen, wo wir so eine Art eine Business Angel dann waren, als mit der Firma, wohlgemerkt.
Ja.
Haben wir mal gemacht, aber das sind jetzt über
die Jahre. Macht ihr auch zwischendurch noch, wenn sich was ergibt? Oder?
Ja, also sind jetzt über die Jahre vielleicht 10, 12, 13 Sachen zusammengekommen. Ein, zwei davon, wie es immer so ist, die jetzt auch richtig gut laufen. Viele, die jetzt auch schon wieder verschwunden sind oder das Geld irgendwann zurückkam und dann die Firmen sich wegverkauft haben im kleineren Rahmen. Also, ja, aber ich bin jetzt nicht groß im Geldanlage-Business drin. Ich bin wirklich im Unternehmer-Business drin.
Okay, okay. Aber kaufst dann auch die Aktien mit, die ihr pusht? Aus Versehen.
Pusht. Nee, das haben wir noch nie gemacht. Also es gab schon ein paar Mal die Idee, aber nein, das würden wir nicht machen.
Also wir pushen jetzt, die ja nicht so nach Insiderhandel, sowas natürlich gar nicht gemeint.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, was nicht auch so erlaubt. Ich meine, ich mache ja,
also, ja, gute Frage.
Wenn ich jetzt ein Interview veröffentliche, dürfte ich dann vorher keine Aktien kaufen. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir, so rege handle ich nicht mit Aktien und wir in der Firma nicht. Und du weißt ja auch nie, wird der Podcast als positiv empfunden oder nicht? Also klar, man könnte es wahrscheinlich klar irgendwie darauf anlegen, aber das machen wir nicht.
Okay, okay. Und sonst teure Hobbys? Oldtimer oder so?
Nee, ich habe, also jetzt in dem Sinne, ich gehe jetzt relativ viel laufen, ich treffe, also ich
gucke. 1000 Kilometer letztes Jahr.
Genau.
Dieses Jahr wieder?
Könnte sein, dass das wieder so am Ende bei rauskommt. Also mal gucken, jetzt ist ja noch früh, aber ja.
Ist das so die Sportroutine?
Oder? Ja, Fitness so, ne? Also nichts Teures, das kostet jetzt kein Geld.
Nee, eben.
Und ich gucke sehr gerne Sport. Also ich gehe sehr gerne mit allen möglichen Freunden, Familie Sport gucken. Sei es nun in Hamburg irgendwie im Fußballstadion, aber auch Basketball, Hockey, Olympia. Also ich bin in Kitzbühel. Ich will wirklich viel Sport gucken. Und da gebe ich dann auch mal bisschen mehr Geld vielleicht aus.
Ja, aber ist ja auch ein Luxus. Also,
ja, absolut. Mittlerweile muss man sagen, es ist witzigerweise auch da, irgendwann wird es dann günstiger, weil man dann irgendwer lädt dich ein in irgendeine Loge, dann ist man da umsonst drin.
Ja.
In der Früh hätte man gesagt, okay, scheiße. Aber ja, es ist jetzt auch alles im Rahmen. Also wir reden jetzt von 2, 3 Events im Monat oder so. Ne? Jetzt nicht, dass ich da jetzt jeden Tag irgendwo oder jetzt, also es gibt ja so alles Fahrer. Das bin ich nicht. So, ne? Also das ist schon sehr ausgewählt sozusagen. Aber da kostet auch mal ein Ticket. Ich habe auch schon mal jetzt für ein Olympia-Ticket irgendwie ein bisschen mehr bezahlt, aber jetzt auch noch nicht x-tausend. Ne?
Okay, okay. Ja, wir sind hier ein bisschen durch ein paar Themen durchgeritten. Ich habe versucht, viel aufs Festival zu gehen und auf die Erfahrung damit und wie das da so gewachsen ist. Wir haben auch eine straffe Timeline in deinem Kalender. Die will ich auch gar nicht reißen, deswegen, dass sich keiner wundert, dass wir so ein bisschen von Thema zu Thema mal
hüpfen.
Ja, aber wir kommen zum Schluss, damit du auch in deinen nächsten Themen kannst. Da will ich ganz pünktlich sein. Mich interessieren noch zwei Kleinigkeiten. Wer ist denn in deinem Handy die bekannteste Person, würdest du sagen, die jetzt auch rangeht, wenn du die anrufst?
Die bekannteste Person? Ich denke immer irgendein Amerikaner wahrscheinlich, weil die sind immer so bekannter. Aber mit dem Ryan Reynolds zum Beispiel habe ich keine Handynummer getauscht. Ich habe sogar mal Handynummern getauscht mit Kim Kardashian, glaube ich.
Okay.
Aber ob sie jetzt rangehen würde.
Dann nach Followern wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, die würde nicht rangehen. Also, oder ich kann es mir nicht. Also, ich weiß nicht, ob sie mich eingespeichert hat oder es noch ihr selbe Handy ist wie vor 3 Jahren oder so.
Ja, ja.
Ansonsten aus Deutschland. Ich war mal bei Herrn Schröder, also am ehemaligen Bundeskanzler, schon vor einer Weile. Aber dessen Handynummer habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht. Uli Hoeneß.
Wahrscheinlich Uli Hoeneß.
Ich würde das auch über Fax. Der hat auch ein Handy. Mittlerweile habe ich das ein Handy. Also das ist,
der läuft ist ja Stammgast bei dir. Zweimal, dreimal?
Zweimal. Nee, und hat sich noch so eine ganz kleine, zaghafte so Wertschätzung, sagen wir mal, entwickelt und so haben wir uns auch ein, zwei Mal abseits des Podcasts auch so gesehen.
Mhm.
Und nee, also insofern, ich glaube, der würde jetzt dran gehen, nehme ich an. Ne?
Cool. Was machst du, wenn die Festivaltage rum sind? Wenn die Last abfällt? Irgendwas ganz Unvernünftiges, was du dir gönnst oder so? Oder was passiert dann?
Nee, eigentlich der, ich meine, am Ende ist es ja so, das wahrscheinlich Vernünftigste und das, also klar, dann bin ich vielleicht mal länger auf der Abschlussparty oder am nächsten Tag, wenn wir da irgendwas machen, länger mal unterwegs, die Wochen drauf, vielleicht mal ein bisschen mehr easy going.
Schlafen und Familie.
Ja, aber eigentlich ist es ja, wenn man sowas jetzt längerfristig machen möchte, generell jetzt intensiv arbeiten, was auch immer, sollte man ja jetzt ja nicht so totale Peaks haben, sondern
ja.
Ich versuche es auch, das Festival jetzt, klar, es ist ein Peak, aber das ist nicht so jetzt total auszuleben und dann danach sofort in ein Loch zu fallen und so, sondern es wird danach, ich weiß genau, am Tag nach dem Festival habe ich ein, zwei tatsächlich auch größere Podcast-Aufnahmen, weil die Leute in Hamburg sind.
Ja, okay.
Ja. Dann habe ich ein Speaking bei einem unserer Partner in Berlin am Freitag danach.
Aber das ist ja irgendwie auch Sachen, die, weiß nicht, die lenken dich ja auch ab, die nehmen dich auch direkt
ja, an, deswegen, da kannst du auch gar nichts anderes machen. Es geht direkt so, weiter und dann wird sich auch, weiß ich auch genau, dann werden sich hier Leute melden und sagen, ey, wir müssen uns mal jetzt zusammensetzen hier rund um Reviews, da war in den letzten Wochen wenig Zeit für, haben aber ein, zwei Fragen an dich, lass mal jetzt zusammensetzen. Da macht man sowas. Also es geht eigentlich recht normal weiter und das Highlight ist wahrscheinlich dann Ende Mai habe ich, wir sprachen gerade über Sportevents, habe ich Tickets für Roland Garros, also das mittlere Wochenende beim Grand Slam Turnier. Falls jemand mal irgendwie in den Genuss kommt eines Grand Slam Turniers und die Wahl hat, ich würde immer das mittlere Wochenende empfehlen, habe ich rausgefunden in den letzten Jahren.
Okay.
Das finde ich unterhaltsamste, da in Paris. Wenn das dann schönes Wetter ist, dann sitzt man in Paris, guckt Tennis. Das finde ich ganz in Ordnung.
Und fliegst du zur WM?
Aktueller Stand nein.
Okay.
Kann sich dann noch entwickeln. Aber es ist einfach nicht ganz so einfach, weil die WM ist ja nicht in einer Stadt, sondern ist ja wirklich in drei Ländern da. Ich habe jetzt keinen Bock auf zu einem Spiel zu spekulieren, dass ich dann da das richtige Spiel sehe. Jetzt Deutschland, Curaçao brauche ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Und dann weißt du nicht, wo geht es weiter hin. Und es ist, wenn du dann, weiß ich nicht, von Philadelphia auf einmal dann noch irgendwo nach Kanada musst, es ist ja riesige Entfernung, stressig.
Absolut, absolut.
Und da habe ich jetzt, also wahrscheinlich gucke ich es dann lieber hier mit Freunden und Familie und da wäre ich dann eher im kleinen Kreis, weil wer ist schon davor, ist ja noch nicht so einfach.
Ja.
Also wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, es gibt bei mir immer beruflich auch noch so Themen, die dynamisch sind. Jetzt vor kurzem sprach mich jemand an, irgendwie, ob man da nicht ein Event machen könnte in New York und so. Mhm. Und wenn das dann sich verhärtet, vielleicht schon, aber eigentlich eher nicht.
Okay. Ja, 2030 ist Spanien, Portugal und Marokko, habe ich, glaube ich, nachgeschaut. Vielleicht können wir auch wieder einen Podcast aufnehmen in 4 Jahren.
Ja, genau. Also Spanien würde ich sicherlich machen. Das ist ja dann auch irgendwie Portugal, das
ist. Das ist so, ich glaube, das ist sogar diese Jubiläums-WM, oder? Oder auch das Eröffnungsspiel ist sogar in Uruguay und das Finale in Madrid. Ich glaube, irgendwie
ganz, kann sein. Ganz, ich ganz verrückt. Irgendwie sowas ist da, genau. Ja. Aber auf jeden Fall ist es genau wieder in Europa und dann, ja, also ich meine, nach Spanien, das kann man ja noch, ist eine kleinere Entfernung.
Ja.
Da kannst du im Auto wahrscheinlich noch herfahren zwischen Städten.
Ja, vielleicht dann autonom.
Mal sehen. Da würde ich gegenhalten, aber schauen.
Ja. Zu früh. Ja. Wir sind durch, glaube ich.
Ja,
ich danke dir.
Ja, danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Alles klar.
Ciao. So, das war das Interview mit Philipp Westermeier von OMR. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Es war hoffentlich auch inhaltsreich, sodass ihr etwas mitnehmen konntet. Ich wünsche allen, die zum OMR-Festival nach Hamburg reisen in 2026, ganz viel Spaß. Das dürfte wieder eine herausragende Experience werden. Und ansonsten freue ich mich sehr über Rückmeldungen, Feedbacks, Meinungen und Ideen zu diesem Format hier. Gerne per LinkedIn-Nachricht, gerne per E-Mail oder per Kommentar in Spotify oder ähnlichem. Alles gern genommen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört bei Podcast Digital und sage bis dahin, ciao.